gäbe vielleicht noch das Dritte, etwas, was unter gesellschaftlichen Bedingungen als gut oder als wünschenswert oder nicht wünschenswert aufgefasst wäre. Es muss ja sicher nicht auf die Branche beschränken. Also was ich für das wichtigste Kriterium halten würde, aber...
Ich habe bestimmt nicht gesagt, dass es sich nur bezieht auf irgendeine Berufsgruppe. Ich meinte ja, ethisch mit im ganzen Gesellschaft, bestimmt.
Weil jetzt verschiedene Interessengruppen aufgezeigt worden sind. Also ich denke durchaus, Sie haben vorher gesagt, dass kleine Softwarefirmen an dieser Sache interessiert sind. Kann ich mir so generell nicht vorstellen. Also ich bin aus der Softwarebranche auch, mache in dieser Größenordnung auch Projekte, also 5 bis 10 Leute. Und habe mit Patenten bis jetzt nichts zu tun gehabt, aber diese Situation macht mir schon auch ein bisschen Angst, nicht? Also, oder ich meine, was heißt Angst? Ich müsste theoretisch in Zukunft, wenn das um Hand nimmt, ganz einfach bei den Projekten 10-20% Rücklagen aufschlagen, um die Rechtsanwaltskosten tragen zu können, nicht? Aber ich misse mir das Risiko, das sich aus der Situation für mich ergibt, ist für mich, würde ich als höher bewerten, als der Nutzen, den ich davon hätte, etwas schützen zu lassen, dass es kein anderer nachmacht, nicht? Weil dagegen, dass jemand anderer reinfährt, kann ich immer noch agieren, indem ich besser bin oder sonst irgendwie.
Aber mit dem Problem konfrontiert sind alle, die irgendwo Dinge produzieren, sei es Schnuller, sei es Flaschen etc. Auch dort gibt es Patente.
Das ist kein Trost.
Ist immer das Risiko da, wenn man etwas herstellt, ein Produkt schafft, dass dann jemand anderen ein Schutzrecht hat. Nur für die Software ist das noch etwas Neues. Man muss sich erst damit, glaube ich, anfreunden.
Ich denke schon, dass es eine strukturell andere Situation ist in der Softwarebranche als woanders. Nicht? Also, da hat es schon sehr lange Diskussionen gegeben, das kann man jetzt vielleicht nicht aber ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt.
Das kommt jetzt schon, ja, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, hier ein paar, noch immer die Suche nach dem einigermaßen einsehbaren, als gut empfindbaren Patent. Also ich habe es nicht gefunden bisher. Also vielleicht können Sie uns dabei helfen bei dieser Suche. Wir haben auch so eine Internetrecherche. Sie können beim EPA oder wir könnten beim EPA in der Datenbank danach suchen.
Ja, was ich dazu sagen will, ist, das, glaube ich, der strukturelle Unterschied ist, dass was an sich sehr Abstraktes sehr umfassend geschützt wird jetzt plötzlich. Was bisher jetzt zum Beispiel im Urheberrecht wird immer nur das Ergebnis geschützt, das Werk, das ist sehr konkret. Und hier kommen wir Software ist eigentlich, ist auch im Urheberrecht als Sprachwerk bezeichnet, eigentlich ein Produkt, man verwendet eine Sprache und macht was daraus. Und jetzt über Gebrauchsmuster und vielleicht auch Patente wird das nicht das Konkrete geschützt, sondern das sehr Abstrakte. Und ich finde, das ist einfach ein großer Wertungswiderspruch.
Nur generell wird mit Patenten immer ein abstrahiertes Prinzip geschützt. Sie können sagen, Tisch mit mindestens 3 Beinen. Da können die Beine einen Rohrquerschnitt haben, viereckig, rund sein, elliptisch sein, können 5 Beine sein, 6 Beine sein. Sie abstrahieren ein allgemeines technisches Prinzip, wird hier ganz allgemein im Patentwesen in einem Anspruch formuliert. Das ist eben der Sinn und Zweck des Patentes oder auch des Gebrauchsmusters, dass man eine Verallgemeinerung geschützt bekommt und nicht ein ganz konkretes Produkt als solches. Das ist beim Urheberrecht so, das ist vielleicht auch beim Designschutz so, also bei den ästhetischen Formschöpfungen, aber das ist eben der typische Charakter des Patents, dass eben da eine allgemeine Form, eine allgemeine Struktur, ein allgemeines Prinzip geschützt werden kann. Und das ist so wie überall in allen anderen Gebieten der Technik möglich, so auch sollte es bei der Software möglich sein. Wobei natürlich, so wie überall sonst, auch hier die Kriterien gelten müssen. Es sollte nicht nur die Neuheit und die Erfindungshöhe gegeben sein, es sollte auch eine fertige Lösung natürlich sein. Es soll nicht bloß die Idee sein, und das ist oft auch das, woran es krankt, und das sind heute viele dieser 80%, die da nicht zum Zuge geführt haben bei den Gebrauchsmusteranmeldungen, weil nur irgendeine vage Idee angesprochen wird. Man muss sehr wohl auch eine fertige Lösung bieten, die steht zwar nicht so konkret im Anspruch, weil der eben die Verallgemeinerung enthält, sehr wohl aber muss in der Beschreibung ein Beispiel gebracht werden, wie das wirklich abläuft oder sollte. Das ist zumindest auch dort die Formvorschrift. Aber es ist die Verallgemeinerung, die überall im Patentwesen im Anspruch ihren Niederschlag findet. Und das finde ich auch gut so.
Genau das macht die Besonderheit aus, also warum das Schnuller-Beispiel überhaupt nicht trägt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn es in den ersten 20, 30 Jahren oder sagen wir auch nur den 60er Jahren, wenn im Bereich der Informatik damals schon Patente eingerichtet wäre, dann könnten sie überhaupt kein einziges Programm schreiben, ohne nicht mindestens 4 Patentverletzungen zu begehen oder zahlen zu müssen. Weil die eigentliche Arbeit, und das ist keineswegs, ist keineswegs eine triviale Arbeit, aber es ist keine Arbeit, die irgendwie unter das Wort Erfindung fällt, im Prinzip daraus besteht, ein sehr komplexes Gebilde zusammenzusetzen aus einzelnen Bestandteilen. Sie brauchen für sehr viele Probleme zum Beispiel ein Sortierverfahren. Wenn so alle Sortieralgorithmen, die sozusagen, oder sagen wir mal die 5, 6 wichtigsten Sortieralgorithmen, wenn die patentrechtlich geschützt werden, könnten sie fast überhaupt keine Programme mehr schreiben, fällt ein großer Teil raus. Also das heißt, wenn Sie in diesem Form es erlauben, Bausteine und gerade noch in einer Abstraktion von der konkreten Implementierung, Bausteine zu beschützen, dann können Sie eigentlich, und das wird völlig unübersichtlich, Sie können praktisch eigentlich nichts mehr entwickeln, weil Sie gar nicht mehr übersehen können, wo, was, wer alles jeweils irgendwelche Rechte darauf hat. Und ich meine, es ist eine besondere Situation, dass man eben in der Softwareentwicklung gar nicht anders arbeiten kann. Und das ist was anderes, als wenn ich Schnuller produziere und mir dann anschaue, mit welche Verletzungen begehe ich eben.
Ja, aber denken Sie an die ersten Brennkraftmaschinen, wie die erfunden wurden. Die ersten Brennkraftmaschinenpatente waren auch sogenannte Pionierpatente, allgemeine Patente. Und niemand anderer konnte, ich weiß nicht, ob die Patente so breit formuliert waren, aber man hätte sie formulieren können zumindest. Da hätte niemand anderer genau solche Brennkraftmaschinen auch herstellen, bauen können.
Also das ist der Fehler
an immer wieder so.
Weil der Fehler an der Argumentation ist, glaube ich, dass hier ein paar Regeln genommen werden, die vielleicht zufällig in der Geschichte, in einem Teil der menschlichen Tätigkeit als gut galten oder als erträglich empfunden wurden oder an die sich die Menschheit mal gewöhnt hat. Und dass diese Regeln dann so zu grundsätzlichen Moralregeln gemacht werden und dann hier Analogieschlüsse zugelassen werden. Da kann ich also nur noch immer wieder den BGH von Dispositionsprogrammen immer wieder den Leuten ans Herz legen, der sagt, dass es wichtig ist zu verstehen, dass das Patentwesen nicht ein Auffangbecken ist für alle Arten menschlicher Geistestätigkeit, die auf andere Weise nicht irgendwie mit irgendeinem Recht zu einem Eigentum gemacht werden können, sondern dass es ein Schutzrecht für ein ganz spezielles Gebiet menschlicher Tätigkeit, nämlich das der technischen Erfindung ist. Und ob das mit technischer Erfindung klappt oder nicht, ist noch eine andere Frage. Ob diese Eingrenzung, da waren wir uns ja nicht ganz einig, ob das ein sehr gut brauchbares Prinzip ist. Aber klar ist jedenfalls, dass ein eingegrenztes Gebiet für das Patentwesen gefunden werden muss. Oder das Ganze, denn ohne diese Voraussetzung, dass ein eingegrenztes Gebiet gefunden werden muss, ist das ganze Patentwesen meiner Einsicht nur eine gefährliche, verrückte Idee.
Wobei ja nach dem Dispositionsprogramm Entscheidungen, noch andere Entscheidungen vom BGH erlassen wurden, wie zum Beispiel die Logikverifikation oder Sprachanalyse,
ja,
die schon ein Stückchen weitergegangen sind.
Was heißt weitergegangen?
Wo die Technizität schon viel breiter gesehen wurde.
Ja, das waren eben ganz, ganz katastrophale Entscheidungen des BGH.
Ja, aber Sie sollten auch die zwei 2000. Entscheidungen nennen und nicht von der Disposition alleine reden.
Ja,
also das war ein Schritt dazwischen. Der Schritt ist eigentlich schon überholt.
Nein, der ist nicht überholt. Also der BGH ist kräftig am Zurückrudern. Die haben das schon gesehen, dass das also so nicht ging.
Aber wie gesagt, es wird sich hier etwas ergeben. Mhm. Wir werden alle damit zu leben haben. Irgendwo wird die Technizität da verstärkt hineinkommen, in irgendeiner Form, wie uns die Richtlinie das sagt. Ich meine, als Beispiel vielleicht noch, Sie kennen sicherlich auch die Viterbi-Algorithmus-Entscheidung vom Bundespatentgericht in Deutschland. Dort wurde zunächst einmal abgelehnt, weil ein Algorithmus als solcher, sprich ein Programm, geschützt werden sollte. Aber wie es dann als konkrete Anwendung darum ging, Signalentzerrung bei Signalübertragung über gestörte Kanäle zu betreiben, wurde das eben als, es kam so nicht direkt im Anspruch zum Ausdruck, sondern nur als Zweckangabe, aber doch als technisch und damit schutzfähig angesehen. Mhm. Und das ist vielleicht eben eine Kompromissmöglichkeit, die die Zukunft uns beschert und wo wir vielleicht dann
wir sind ja
damit leben können.
Wir sind ja jetzt auf der Suche noch immer nach dem irgendwie als einigermaßen als fair empfindbaren Patentanspruch. Und wir haben zwar nicht mehr so viel, furchtbar viel Zeit, aber es wäre ganz gut, wenn Sie uns aus Ihrer Praxis vielleicht so einen suchen könnten oder andere Leute. Vielleicht.
Kann ich noch gerade zu dem letzten eine Wissensfrage stellen?
Ja, also gut.
Wenn das auf den technischen Bezug geht, also mir ist jetzt sofort eingefallen, ich schreibe irgendwie ein x-beliebiges Programm, ändere die Ein- und Ausgabe so ab, dass ich das auf irgendeine Maschinenkonfiguration anwenden kann. Also Programme sind ja sehr flexibel einsetzbar. Kriege damit mein Patent? Ist es damit auch geschützt, wenn ich sage, ja, aber dasselbe Programm ist auch ein Buchhaltungsprogramm?
Nein.
Also es wäre mein Trick, den ich sofort, ich würde ihm eine technische Anwendung geben, aber würde es in einem anderen Bereich einsetzen wollen, eigentlich dort, wo es nämlich wirklich Geld bringt. Ja. Wäre das damit auch geschützt oder wäre es nur in dem technischen Bereich geschützt?
Es wäre in dem technischen Bereich geschützt.
Wobei
aller Wahrscheinlichkeit nach, weil da muss ich gleich die Einschränkung machen, die Zweckangabe, die da bei diesem Viterbi-Algorithmus-Anspruch hineinkam, das ist nämlich dort so eine zweischneidige Sache. Das Patentamt hat gesagt, durch diese Zweckangabe ist der technische Charakter jetzt manifestiert im Anspruch. Allerdings ist das Problem, dass die Gerichte und auch in Österreich Gerichte in der Regel Zweckangaben in einem Anspruch, also Vorrichtung zum irgendetwas, nicht berücksichtigen, sondern außer Betracht lassen. Und solange wir beim Gericht, auch von einem deutschen Gericht, Verletzungsgericht in der Sache noch nichts gehört haben, will ich die Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass das wirklich so hält. Aber gewollt war das jedenfalls so, dass eben nur diese technische Anwendung und nur diese geschützt ist. Und wenn Sie sagen, dasselbe Algorithmus jetzt verwendbar für eine Buchhaltung oder für wofür immer, der fällt dann nicht unter dieses Patent, nicht unter diesen Anspruch, wäre daher frei.
Da kann man noch kurz vielleicht dazu sagen, dass solange der Anspruch auf so eine, auf die Signalentzerrung und so etwas beschränkt ist, ist er natürlich auf ein technisches Element drin in dem Sinne von Naturkräften. Da haben wir eine gewisse Konkretisierung. Aber ich kann natürlich den Anspruch zum Beispiel auch auf ein Ausgabegerät oder so etwas, ein Eingabe-Ausgabe-Netzwerk und solche Begriffe quasi einschränken, was in Wirklichkeit keine Einschränkung ist, weil das einfach ein Universalgerät ist. Und da muss man bei dem Wort technisch dann sehr vorsichtig sein, was davon gemeint ist.
Würde ich auch so sehen, wie Sie es sagen. Ja, ja. Da gebe ich Ihnen schon recht.
Ja. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit Zwangslizenzen? Ich habe ja immer gehört, die werden fast, die stehen im Gesetz, aber werden fast nie benutzt.
So ist es, ja.
Danke.
Und ach ja, da war auch die Frage von heute Mittag, vielleicht wissen Sie dazu noch was. Also wir hatten mit einem Erfinder zu tun, also mit der viele Patente hat in Österreich, dem Herrn Bieramperl, kennen Sie vielleicht. Er sagte also öfters, dass er schon ein paar Mal enteignet worden sei, weil und seine Kollegen auch. Er sagte also, er habe irgendwelche Patente angemeldet und die seien dann im öffentlichen Interesse eben weggenommen worden. Und das klingt doch
in Österreich.
Er sagt, das sei.
Vorstellen. Das waren wahrscheinlich Fälle, wo eben über einen Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage die Patente nicht zustande gekommen sind oder wieder zurückgenommen worden sind.
Jörg Heinrich gemacht vielleicht.
Es kommt darauf an, ja, was der sagt und wie es objektiv war, nicht von wegen. Weil es gibt wohl Leute, die sich beklagen, dass ihnen das Patentamt eine Erfindung gestohlen hat und selber wirtschaftlich weiterverwertet hat, weil. Das ist aber dann schon irgendwie, sollte man irgendwie genauer anschauen.
Das sollte man nicht. Passiert ist, nicht? Die Worte aber, so auf die Goldwaage.
Ich weiß es
also, nicht. Aber gesehen, ich glaube, so nicht, wenn er das bestätigt, so Zwangslizenzen oder halt so Enteignungen von Patenten zu öffentlichen Rechten.
Also Enteignungen gibt es sowieso nicht. Ich meine, es gibt eine nichtige Erklärung eines Patents oder vorher der über den Einspruch des Patents überhaupt nicht zu erteilen. Die Rücknahme von Patenten, ja. Aber das ist.
Nein, nicht so, oder was?
Die Rücknahme von Patenten.
Nein, dass der österreichische Staat sich ein Patent aneignen kann oder so. So einen Paragraphen gibt es, aber ich glaube, der wird noch seltener angewendet als die Zwangslizenzen.
Das letzte Zwangslizenzverfahren war irgendwann so um 70 herum, da ging es um Medikamente. Dort ist auch der Sinn einzusehen, das ist aber der Begriff der Sperrpatente. Das ist das, was auch die, beim Nord-Süd-Konflikt immer wieder zur Sprache kommt, dass eben die sagen wir halt Entwicklungsstaaten, auch wenn sie so nicht mehr genannt sein wollen, fürchten, dass sie mit Sperrpatenten belegt werden und dann die eigene wirtschaftliche Entwicklung nicht so voranschreiten kann. Und dass man sich dagegen dann eben wehrt mit Zwangslizenzverfahren oder eben auch mit Rücknahmen von Patenten, wenn die Zwangslizenzen nicht ausreichen. Aber das war in dem Fall, kann ich mir nicht vorstellen, dass so etwas gelaufen ist. Und ein Zwangslizenzverfahren bei Softwareentwicklungen, also soweit ich informiert bin, gab es das bisher auch nicht einmal antragsweise, auch nicht nur einen Antrag, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
Man hört ja jede Zeit die Szenarios, dass die Patente sind dann zuerst zu breit und dann gibt es Ansprüche, die dann etwa aggressiv sind und dann als Verwehr vielleicht sollte es noch Möglichkeiten geben, um einfacher ein Zwangslizenz zu bekommen, weil es dann
Ich glaube, das Regulativ ist das Richtige, den zu breiten Anspruch wieder enger zu machen. Dazu gibt es ja das Nichtigkeitsverfahren oder das Einspruchsverfahren. Aber eine Zwangslizenz an einem eigentlich hohlen, an einem leeren Recht zu vergeben, wäre nicht der richtige Weg. Das Schutzrecht muss auf die richtige Schranke zurückgestutzt werden.
Da haben Sie recht. Aber wenn es dann nicht gelingt, wenn es dann ein Patent aggressiv benutzt wird etwa, es gäbe dann keine Möglichkeit zum Nichtigkeitsverfahren, dann wird es schon mal behauptet, theoretisch, aber ich frage Ihnen nach der Praxis, dass dann als Notbremse wäre es dann doch eine gute Idee, die Möglichkeit für Zwangslizenz etwas zu erweitern. Oder ist das rein theoretisch?
Das ist rein theoretisch. Man muss dann nämlich die volkswirtschaftliche Bedeutung noch belegen, dass es wichtig ist für die Volkswirtschaft des Landes, dass die Zwangslizenz erteilt wird. Nur bloß, weil ich als Firma mit 20 Mitarbeitern betroffen bin, das reicht nicht aus für eine Zwangslizenz.
Ja, sollen wir die Suche nach dem guten Patentanspruch als gescheitert bezeichnen, oder?
Ich tue mir schwer, ich weiß nicht, was Sie auf einen guten Anspruch. Für mich ist ein guter Anspruch ein Anspruch, der gegenüber dem Stand der Technik rechtsbeständig ist und gut durchgesetzt werden kann.
Ja, das
egal, ob das jetzt eine Software ist, die da betroffen ist, oder ob das ein Schnuller ist, oder ob das ein Motor ist.
Ja, in dem Kontext sind die Hintergründe zu verschieden und die Vorarbeit unbekannt. Weil es eben die Horrorgalerie oder wie?
Gruselkabinett.
Das Gruselkabinett der europäischen Softwarepatente. Also wo erstmal aufgezeigt wird, wo ist überhaupt das Problem? Ja? Wo sind denn womit haben viele Leute ein Problem? Ja? Gerade Leute aus der Mathematik, aus der Logik, aus der Open Source Software entwickeln. Wofür fürchten die sich? Was sind die Probleme? Ja? Und da gibt es eben eine erstaunliche Anzahl von ganz absurden Problemen, Patenten, die aber diesen Kriterien genügen, zumindest noch nicht gefallen sind oder noch nicht nichtig erklärt wurden. Ja.
Und es gibt natürlich auch solche, die...
Was noch lange nicht heißt, dass sie wünschenswert sind, jetzt weder berufsgruppenmäßig noch gesellschaftlich.
Es gibt auch Patente vielleicht auf dem Sektor speziell, die dann auch niemand ernst nimmt und auch der Inhaber selbst nicht so ernst nimmt, weil er weiß, naja, wenn jemand dagegen bläst, fallen die schon um beim leisesten Anhauchen. Kann auch sein.
Würden Sie aber gegen Microsoft dagegen blasen?
Das kommt auf die Klienten an, den ich habe. Ja.
Ja, ich wüsste nicht, was es für ein Klient sein könnte, aber ja, IBM vielleicht.
Nein, der Klient kann durchaus auch eine kleine Firma sein. Die Verfahren hier in Österreich speziell sind, nur Österreich ist halt ein Nebenschauplatz, ist zu klein, wirtschaftlich uninteressant. Aber die Verfahren sind von vornherein, von den Kosten her, relativ gut abschätzbar. Und auch, es streiten ja auch Kleine gegen Kleine.
Und das sind dieselben Kosten wie kleine gegen große. Der große hat auch nicht mehr Gewicht in Österreich, würde ich meinen, weder bei Gericht noch bei Patentamt. Er hat vielleicht den längeren Atem, wenn es darum geht, das Verfahren zu ziehen.
Also gestern hatten beim wir Gericht. Andere Zahlen irgendwie von den Größenordnungen im Aufwand.
Das war in Amerika, nicht? Das ist schon was anderes.
Ja, natürlich, ja. In Amerika ist das... Es fängt schon auch in Deutschland an, anders zu sein.
Also, nur zur Illustration, Brian Cahin hat gestern eine Tafel vorgeführt, die Quelle habe ich vergessen. Ja. Wir könnten nachschauen, es war auch, er hat es zitiert, das war nicht von ihm, dass bei Verfahren bis zu einem Streitwert von 1 Million US-Dollar beide Parteien negativ aussteigen, wenn es bis zu Ende geführt wird, weil sozusagen die Kosten für beide Parteien, ich glaube, auf 499.000 Dollar sozusagen raufkommen. Das heißt, macht niemand. Bis zu 1 Million Dollar. Und dann übrigens sich die Frage über, ob es für Klein- und Mittelbetriebe sinnvoll ist, sozusagen sowas, ja.
Das ist, trifft sicherlich auf die USA. Also ich würde sagen, auch darüber hinausgehen. Ich habe eigentlich nur jedem österreichischen Klienten davon abgeraten, in den USA ein Gerichtsverfahren, ein Streitverfahren anzufangen. Wenn dann nur mit einer guten Versicherung im Hintergrund. Aber in Österreich ist das nicht so sehr das Problem. Wie gesagt, beim Gericht, in einem Verletzungsstreit beim Gericht, kann natürlich der Größere versuchen, den Kleinen auszuhungern. Aber die Gerichte spielen da auch nicht unbedingt immer mit. Und es wird auch mit der neuen Zivilprozessnovelle ab 2003 vielleicht noch straffer das Verfahren geführt werden. Die Möglichkeiten zum Ziehen werden dann noch mehr eingeschränkt. An sich, eine Verfahrensverschleppung ist ja auch jetzt schon ein Grund, um Dinge nicht zuzulassen beim Gericht. Und das wird bei uns eigentlich in Österreich recht streng gehandhabt. Also, aber wie gesagt, wir sind hier in Österreich und USA ist natürlich der wichtigere Markt.
Na gut, aber es hat mittelbare Auswirkungen. Also mir fällt jetzt unter vielen ein Fall ein. Es gibt eine Firma IPIX, die hat irgendein Patent darauf, nicht selbst entwickelt, sondern gekauft, wie man aus Panoramen mithilfe von Fisheye-Objektiven erstellt. Das ist im Prinzip eine Transformation, weil die Darstellung durch das Fisheye ist so radial und das muss jetzt in Streifen, der zum Panorama zusammengebaut wird. Also das heißt einfach, es ist im Prinzip eine mathematische Funktion im Kern. Nichtsdestotrotz haben sie aus irgendwelchen Gründen drauf. Hat mehrere kleine Firmen, sie verlangen sozusagen für jedes Panorama, was sie jetzt erstellen, mit einer Fischkamera, glaube ich, 25 Dollar oder irgendetwas in dieser Form. Die haben mehrere Firmen, soweit mir bekannt ist, mehrere Firmen bankrott betrieben. In Erlangen gibt es einen Herrn Dersch, der ein Open Source unter der GPL, ein sehr gutes Programm Panorama Tools vertrieben hat. Der hat längere Zeit genau aus diesem Grund, weil sie ihn bedroht haben, hat er das vom Netz genommen. Er hat das irgendwann wieder angebaut mit der Einschränkung, dass es jetzt nicht mehr für 360-Grad-Panoramen funktioniert. Es gibt andere, so wird es inzwischen auch, also mit eingeschränkten Field of View wird das jetzt wieder vertrieben. Es gibt eine andere Firma, die so eine Software betreibt, die explizit darauf verweist, dass sie ein Verfahren benutzt, was lange Zeit vorher, vor der Existenz dieses Patents, veröffentlicht wurde, also im Sinne von Prior Art Geschichten. Also das heißt, dieser ganze Bereich im Grunde genommen wird von einer Firma lahmgelegt, die nie einen eigenen Beitrag geleistet hat und im Wesentlichen davon lebt, andere zu verklagen. Und das ist natürlich, hat sehr wohl in Deutschland, wie man bei eben Dash sieht, weil die das Patent dann auch auf Deutschland übertragen, hat das massive Auswirkungen. Das ist ein sehr kleiner Bereich, der sich für Panoramafotografie interessiert, aber ein durchaus aktiver und entwicklungsfähiger Bereich, der wird im Grunde genommen terrorisiert von dieser Firma und von dem entsprechenden Patent. Und natürlich ist es völlig unklar, ich meine, das ist hirnrissig, etwas, was eine Transformation darstellt, patentieren zu können, aus meiner Sicht. Weil das ist
eine keine Mathematik, sondern das einfach Rechnen.
Ja, es ist eine mathematische Funktion, die klärt, wie man so eine bestimmte Transformation von einem einen Koordinatensystem ins andere überführen kann. Nichtsdestotrotz ist terrorisiert diesen Bereich, weil keiner Lust hat, gegen diese Firma die Klage durchzustehen. Klasch hat auch gesagt. Er hat gesagt, erstens mal, ich habe nicht die Zeit dafür, meinen Rest ein paar Jahre irgendwie dieser Geschichte zu widmen. Und zweitens ist es mir zu riskant. Wer weiß, was ein Richter entscheidet im Einzelfall. Das setzt ja auch immer voraus, dass der Richter versteht.
Und nicht nur das, also nicht nur das, er muss auch, dass die von den Patentjuristen weitgehend verinnerlichten Regeln sagen, wenn es ein klein bisschen anders ist, dann ist schon ein erfinderischer Schritt da. Und anders nicht nur als anders als das, was der Fachmann versteht, sondern vor allem anders als das, was irgendwo niedergeschrieben ist und möglichst vorher niedergeschrieben. Also das muss man erstmal belegen. Also tatsächlich sind die Erfolgsaussichten bei so einer Klage nicht unbedingt hoch, wie ja besonders diese Wettabschlussentscheidung sehr eindrücklich wohl hier gezeigt haben muss.
Ja, ich wollte das aber nicht so hoch spielen. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich auf halbem Wege gestoppt worden, das Verfahren.
Ja,
das hätte genauso anders ausgegeben.
Das ist ein Extrembeispiel, also ich sage nicht, dass das repräsentativ ist.
Unbrauchbar meines Erachtens, um wirklich Argumente zu finden.
Ja, aber... Das ist
Naja. Aber zu dem Punkt, ich weiß es nicht, wäre das nicht schon ein Fall, so wie er gestern gesagt hat, dass sehr viel über die Erfindungshöhe regelbar wäre? Weil wenn das ein einfacher, im Grund genommen, wenn das ein einfacher Algorithmus ist, der bekannt ist und den man einfach dafür verwendet, dann mangelt es dem an Erfindungshöhe. Und die Tatsache, dass man es nicht durchfechten will aus finanziellen Gründen, ist wieder ein anderer Mangel. Aber im Grund genommen, so wie ich das verstanden habe, besteht dieses Patent eigentlich zu Unrecht in dem jetzigen System, weil es ihm an der Erfindungshöhe gemangelt hat.
Oder
und
sogar
er hat
das
gestern auch gesagt.
Nein. Es ist nicht so.
Es
ist nicht so, denn das jetzige System hat den Begriff Erfindungshöhe formalisiert. Erfindungshöhe ist nicht gleich Erfindungshöhe. Also Erfindungshöhe in diesem jetzigen System bedeutet was ganz Bestimmtes. Nämlich das entspricht diesem Problem-Solution-Approach, Problemlösungsansatz des EPA. Also ich muss hier dann nachweisen, also hier ist vom letzten Dokument bis zu diesem Dokument ist irgendein Schritt. Da kann ich mit dem Mikroskop irgendwie feststellen, da ist so ein kleiner Schritt dazwischen, zwischen den bekannten Dokumenten. Also ich müsste den Begriff der Erfindungshöhe schon ziemlich, den müsste ich entformalisieren, da müsste ich einen ziemlichen Ermessensspielraum hineinbringen. Also und das ist auch wieder ein Problem, das bedeutet auch Rechtsunsicherheit. Es ist nicht so einfach, einer Bürokratie Ermessensspielraum zu geben. Und
das ist ja eine grundsätzliche Änderung in Beziehung zum heutigen System. Ja. Aber ich habe dann jetzt noch eine Frage, das Gebrauchsbuchspatent, gibt es dann auch Ausnahmen, dass keine Entdeckungen und reine Theorien...
Die Ausnahmen gibt es auch.
Es zum Beispiel ist wortgleich wie mit Patentgesetz, abgesehen von dem Zusatz, dass eine Programmlogik explizit als Erfindung gemäß Absatz 1 betrachtet wird.
Und
sonst ist es wortgleich.
Was ich irgendwie als das Problem jetzt ist, das Grundsätzliche ist nicht die Rechtslage, sondern dass das allgemein gewünscht ist, dass die Patentämter die regulatorische Kraft sind, die das aber nicht wahrnehmen, sondern das den Gerichten überlassen.
Nee, das ist das Problem ist. Man wird nicht bestimmt eine Ermächtigung der Patentämter zu mehr regulatorischer Befugnis wünschen. Also jedenfalls, das habe ich noch nicht viel gehört, dass das gewünscht wird.
Aber so wie ich das verstanden habe, ist irgendwie, es geht nur darum, Patente, die es gibt, auch anzufechten. Nee. Dass quasi viele Patente eben ohne die Erfordernisse zu füllen, wenn man sie genauer anschaut, erlassen werden, weil die Patentämter, wie ich gestern gehört habe, teilweise auf Durchsatz programmiert sind offenbar und dass das auf die Gerichte geschoben wird.
Und Sie das meinen, dass die Patentämter mehr machen müssen in dem Bereich? Aber ich glaube, da hat man auch das Prinzip der Scheidung in der Mächte. Sie sollen sich selber kontrollieren, das ist immer schwierig. Da muss einem irgendeine Bilanz geben.
Ja, ich glaube, es ist schon ohne und fundamental, es ist schon so, dass man als Patentamt, so sehe ich das, überflutet wird von Anmeldungen und da einen gewissen Zeitdruck hat, irgendwie die fertig zu werden und die zu erledigen. Und so wie er sagt, erledigen, schnell erledigen kann ich es nur, indem ich es erteile. Weil alles, was nicht mit erteilen ist, heißt, dass ich dem was schreiben muss, dass der mir zurückschreibt, dass ich ihm wieder schreiben muss und er wieder zurückschreibt. Und das ist sehr viel Arbeit. Und die kostet Zeit. Und das geht sich einfach zeitmäßig nicht aus.
Ich habe den Eindruck, dass die Softwareentwickler sich wünschen, dass quasi, was nicht patentiert werden sollte, das soll auch kein Patent da sein. Das heißt, muss ich erst nicht zu Gericht gehen und mich dagegen einen Patentanspruch wehren.
Das würde eigentlich so für Entwickler wünschen sich vielleicht, dass keine Softwarepatente erteilt werden. Und das wiederum hat einfach damit zu tun, dass wenn Sie, egal welches Kriterium Sie anwenden, egal ob es Technizität oder Trivialität ist, es führt dazu, dass keine Softwarepatente erteilt werden. Wenn das Patentamt ernst machen würde mit der Vermeidung trivialer Patente, dann gäbe es keine Softwarepatente.
Also viel weniger mal, würde ich sagen.
Ich würde fast sagen, keine. Denn Sie kriegen vielleicht dann schon ein paar Patente, aber das sind dann wieder Patente mit komplexen Ansprüchen, die niemand haben will, weil man die leicht umgehen kann.
Ich weiß es nicht, ob es so krass ist, aber es gäbe sicher etliche weniger. Das ist meine Auffassung.
Also jedenfalls, wenn es nach den Vorstellungen der Programmierer geht, was trivial ist.
Und ich weiß auch nicht, ob wirklich alle Programmierer keine Patente wollen, sondern...
Ich meine jetzt nicht,
es gibt doch welche, die sie anmelden. Also werden sie
anmelden natürlich schon, aber das heißt nicht, dass sie sich, über dieses insgesamt vom Standpunkt des Programmierers aus so Gedanken machen. Ich würde es auch anmelden. Also auch von uns gibt es einige Leute, die Patente anmelden und gleichzeitig hoffen, dass man das auf die eine oder andere Weise los wird, dieses Phänomen des Patentierens von Organisations- und Rechenregeln.
Also mein Eindruck ist der, dass vermehrt von Jahr zu Jahr der Wunsch nach einem Schutz bei den Softwareentwicklern besteht. Nämlich, wenn es um konkrete Anwendungen, um irgendwelche Applikationen geht. Es kommen vermehrt Anfragen. Was mich dabei auch überrascht hat, ist, dass das gar nicht so kurzlebig ist, weil ich habe Anfragen erlebt vor einem Jahr und bis heute noch keine Anmeldung, weil die Entwicklung noch gar nicht fertig ist. Gut, aber der Wunsch ist da. Und das Problem, dass gerade in dem Bereich, weil es eben etwas Neues ist, die Recherche und die Prüfung nicht so punktgenau durchgeführt werden kann, das ist ein anderes Problem, das sich aber über kurz oder lang von selbst erledigen wird. Und hier ist aber die Allgemeinheit halt eben gefordert, dann wie der eine, der sagt, ich habe genau dieses Transformationsprinzip auch schon früher gehabt. Ich arbeite nach meinem schon früher benutzten System.
Früher veröffentlicht,
ja. Umso besser.
Er sagt, er beruft sich auf ein, er verwendet ein Verfahren, das früher, er will es überhaupt nicht, sagt, er verwendet ein Verfahren, was früher veröffentlicht war, deshalb hat IPX keine Rechte an ihn.
Ja, er sagt, er arbeitet nach freiem Stand der Technik sozusagen, weil das war schon damals freier Stand der Technik. Ja. Das ist ein durchaus legitimer Grund. Was nicht heißt, dass nicht IPEX gegen ihn trotzdem gerichtlich vorgehen kann und dann würde er sich sehr erweisen. Aber offenbar hat IPEX hier auch ein bisschen Sorge um das eigene Patent. Ne? Aber das ist nur eine Frage, ob man dann bereit ist zu streiten oder nicht. Aber wie gesagt, noch einmal, das ist ja nicht ein Problem, das beschränkt ist auf Softwareentwicklungen allein, sondern das ist ganz generell so.
Na gut, dann ist das... Wir haben gerade gesagt, also das Patentwesen ist für einen speziellen Bereich, in dem es vielleicht funktioniert. Und das Patentwesen ist nicht generalisierbar.